Was macht dich zufrieden? Was macht dich wirklich zufrieden? Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich auf die Gedichte von Julia Engelmann getroffen bin, wo wir gerade einen von gesehen haben. Ihr Lieben, das ist eine alte Literaturgattung in ganz neuem Gewand. Es nennt sich Poetry Slam. Aber in dieser neuen Gattung kommen die Gedichte ganz anders daher als noch damals bei Eduard Mörike. Ihr wisst schon, Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll durchs Land. Das Eduard Mörike. Heutzutage im Poetry Slam sind die Reime sehr dicht beieinander, es geht oft sehr schnell. Kommt so ein bisschen staccatoartig daher, deswegen heißt es ja auch Slam, weil die Worte so rausgehauen werden. Und ich habe mir so gedacht, wie würde denn bei dir die Bestandsaufnahme ausfallen? Ich fand ja allein die Kategorien schon interessant, die Julia Engelmann da aufgemacht hat. Das eine, was ich alles nicht habe, dann, was ich alles habe, aber nicht will, und dann erst als drittes, was ich habe. Interessant, oder? Habt ihr das gemerkt? Den zweiten Teil, wo es heißt, was ich habe, aber nicht will, den hat sie besonders angekündigt und der fällt ein bisschen länger aus. Kommt dir das vielleicht auch bekannt vor? Dass du eine Menge Dinge hast, die du aber eigentlich gar nicht willst. Eigenartig, oder? Was würdest du denn so für Sachen auflisten, die du zwar hast, aber wirklich nicht willst? Ist das nicht komisch? Und zugleich auch sehr bezeichnend. Uns fallen so wahnsinnig viele Sachen ein, die wir zwar haben, aber gar nicht wollen. Und das erste Stichwort, was sie genannt hat, war: Ich habe Angst. Dahinter steckt so diese tiefe Verunsicherung über das Leben an sich. Die Älteren von euch sagen jetzt vielleicht, naja klar, das sind die typischen Ängste, die eine Frau von Anfang 20 nun mal so oft hat. Wie war das noch? Ich habe Angst, Fehler zu machen, auch wenn ich weiß, dass sie wichtig sind. Ich habe Angst, zu spät zu merken, welche Wege doch richtig sind. Ich habe Angst davor, wie schnell Zeit vergeht und dass ich sie nicht richtig nutze. Ich habe Angst, dass ich nicht alles umsetzen kann, was mir eigentlich schon lange bewusst ist. Kennt ihr alles, oder? Deshalb mal kleine Pause. Sind das wirklich nur die normalen Ängste einer Frau von Anfang 20 oder finden wir uns doch irgendwie wieder? Ja. Da ist die Sehnsucht, das Richtige zu tun, bei jedem von uns. Das Leben soll schließlich gelingen. Na klar, wir möchten gerne möglichst die Fehler doch gerne vermeiden. Und trotzdem fällt es uns sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Da geht's schon los. Bist du gut im Entscheidungen treffen? Nicht nur zwischen Schoko- und Vanilleeis, sondern die wirklich wichtigen Entscheidungen. Weil Entscheidungen haben ja Folgen, vielleicht gravierende Folgen. Und was mache ich, wenn ich die Sache volle Kanne in den Sand setze, wenn es nicht klappt? Ich finde, was diese Gedichte von Julia Engelmann so sympathisch macht, ist die Tatsache, dass die so grundehrlich geschrieben sind. Ganz unwillkürlich findet man sich selbst oft da ganz gut beschrieben, finde ich. Mit all den Fehlern, Zweifeln und Macken, den Stärken und Schwächen und auch den Träumen, die wir so haben und auch die Ängste, die wir so haben. Sie hat viele Höhen und Tiefen, ja und auch Abgründe des Lebens mit Anfang 20 erstaunlich gut beobachtet und ebenso erstaunlich gut beschrieben. Gut durchdacht. Wie gut, dass sie zum Schluss wirklich zu einem guten Schluss kommt. Und man bei ihr diese Zugewandtheit zum Leben rausspürt. Da ist Mut, sich den Dingen zu stellen. Da ist auch der Mut, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, selbst wenn die Sachen vielleicht erst so zur Hälfte fertig sind im Leben. Und wenn man noch nicht weiß, ob alles zu einem guten Ende kommen wird. Aber diese Zuversicht muss man erstmal haben, oder? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Das Gedicht hätte auch genauso gut mit einer tiefen Depression enden können. Ach was, das Leben ist sowieso viel zu kompliziert. Man weiß nie, was man kriegt. Bei Forrest Gump hieß es wenigstens noch, das Leben ist wie eine Schachtel Praline. Man weiß nie, was man bekommt. Aber immerhin waren das bei Forrest Gump wesentlich schon mal Pralinen. Das ist doch gut, oder? Aber was ist, wenn es einem so vorkommt, als wenn man von vornherein bloß die leere Schachtel Pralinen kriegt? Irgendjemand anders hat die alle schon gegessen. Und ich kann dann nur noch auf der Rückseite gucken, was mir alles entgangen ist. Tja, damit endet das Ding in der Depression. Deshalb habe ich dazu dieses Bibelwort ausgesucht aus Psalm 37, das wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Ich lese noch mal ein paar Verse. Da steht nämlich: Errege dich nicht über die Bösen, ereifere dich nicht über jene, die Schlechtes tun. Denn sie verwelken schnell wie Gras, wie frisches Grün verdorren sie. Vertrau auf den Herrn und tu das Gute. Wohne im Land und hüte die Treue. Habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertrau ihm. Er wird es fügen. Wisst ihr, diese Worte aus Psalm 37 sind auch so ein bisschen wie ein Poetry Slam, nur mit dem Unterschied, dass der Psalm 37 schon satte 2.500 Jahre alt ist. Die Psalmen sind ja Lieder und Gedichte, also auch Poetik. Und ich finde, die Themen gleichen sich. Hier im Psalm 37 ist auch so eine Art Bestandsaufnahme des Lebens. Was ich alles nicht habe. Was ich habe, aber nicht will. Was ich habe. Was die anderen alle haben, was ich aber auch gerne hätte. Und dann noch, was tue ich hier eigentlich? Lohnt sich das eigentlich alles? Und was ist nochmal mit meinen Wünschen an das Leben? Werden die irgendwann mal erfüllt? Gibt es da eine Chance für? Und warum dauern manche Sachen im Leben so wahnsinnig lange, bis da mal was passiert? Und überhaupt, was sagt eigentlich Gott zu meinen Wünschen, zu meinen Hoffnungen, zu meinen Träumen? Eine Menge Fragen. Steht alles im Psalm 37. Erster wichtiger Punkt, Vers 1, vergleich dich nicht mit anderen. Das ist ganz wichtig. Wie hat es da nochmal geheißen? Rege dich nicht über die Bösen wegen der Übeltäter, ereifere dich nicht. Okay, ich muss zugeben, ich bin bei WhatsApp. Die meisten von euch irgendwie auch, das ist so ein bisschen das Medium der Wahl. Aber ich bin nicht bei Twitter. Ich bin bei Facebook, ist aber schon lange tot, der Account, da passiert nicht mehr viel. Das ist eher sowas für die Oldtimer inzwischen. Und mein Handy benutze ich hauptsächlich zum Telefonieren und für noch ein, zwei Apps, aber E-Mails lese ich, wenn es irgend geht, nicht auf dem Handy. Das ist mir zu fisselig mit der kleinen Tastatur. Ich mag das nicht. Ich will es einfach nicht. Tja, in den Augen der meisten zeitgemäßen Leute bin ich damit schon ein echter Dinosaurier. Da geht's schon los. Macht mir das was aus, ein Dinosaurier zu sein? Das ist doch einer unserer Knackpunkte. Wir vergleichen uns mit den anderen. Und dann ärgern wir uns. Vielleicht ereifern wir uns auch in gerechter Entrüstung. Das ist aber schlecht, was der da macht. Oder die da, oder die anderen alle. Das geht doch nicht. Vielleicht haben wir sogar recht und es ist wirklich schlecht, was die anderen da machen. Ja, und dann? Psalm 37 sagt, errege dich nicht über die Bösen, wegen der Übeltäter ereifere dich nicht. selbst wenn du recht hast. Vielleicht stimmt es ja sogar, dass die anderen gerade was Böses tun und ich habe das gesehen und erkannt. Ich frage mich dann, warum um alles in der Welt ärgert und fuchst mich das dann so ganz wahnsinnig? Schwinge ich mich zum Richter auf? Bilde ich mir ein, dass ich für die Gerechtigkeit in der Welt sorgen muss, dass ich den Durchblick habe, wie es wirklich sein soll? Ärgere ich mich über den Mutwillen und die dreiste Frechheit, mit der der Bösewicht mit seiner Bosheit durchkommt und auch noch Spaß hat dabei? Oder fälle ich mein vernichtendes Urteil über den anderen, damit ich selber ein kleines bisschen besser dastehe? Vielleicht spricht daraus sogar der klammheimliche Neid, der mich eifersüchtig sein lässt auf den offensichtlichen Spaß am Leben, den der Übeltäter offensichtlich bei seinen bösen Dingen hat. Womöglich liegt es auch daran, dass eine gewisse Unzufriedenheit über mein eigenes Leben einfach an mir nagt. Kommt euch irgendwas von dem Ganzen bekannt vor? Wie kommt man denn jetzt raus aus diesem unseligen Teufelskreis, wo man sich dauernd mit anderen vergleicht und dabei immer nur schlecht abschneiden kann? Da hat Julia Engelmann schon recht, wenn sie da dichtet. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass andere besser sind als ich. Dann muss ich überrascht feststellen, dass alte Menschen weiser, Millionäre reicher, Luft leichter und luftiger, Äpfel reifer und fruchtiger, Einhörner flauschiger, das Meer viel berauschender, Kleber krasser und klebriger, Gewässer nasser und ewiger sind als ich. Ja. Und? Ist das schlimm? Was macht man jetzt? Nummer 2. Ganz einfach. Vers 3. Vertrau auf den Herrn und tu das Gute. Erleben, das sage ich mit vollem Ernst. Das hat nämlich wirklich etwas miteinander zu tun. Da steht ein Zusammenhang. Vertrau auf den Herrn und tu das Gute. Bleibe wohnen im Lande und bewahre die Treue. Warum ist das wichtig? Das heißt doch, bleibe bei dem, was du von Gott her als das Richtige erkannt hast. Daran halte fest. Und tu es auch. Das ist wichtig. Was du von Gott her als richtig erkannt hast, halte fest und tu es auch. Ihr wisst schon, was du heute kannst besorgen und so weiter. Tu das Gute, das Gott dir aufgetragen hat. Bleibe verlässlich für die Menschen, die dir Gott in deiner Umgebung anvertraut hat. Bleibe verlässlich für die Menschen, die vielleicht von dir abhängig sind in deiner Familie, für die du Verantwortung trägst, für die du Verantwortung übernommen hast. Bleibe wohnen im Land und bewahre die Treue. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal umziehen darf. Meinetwegen von Reinickendorf nach Pankow. Meinetwegen auch von Reinickendorf nach Bayern. Man darf schon auch mal umziehen. Es heißt aber sehr wohl, dass man sich seinen Verpflichtungen stellt und dass man diesen Verpflichtungen auch nachkommt. Dass man berechenbar bleibt für die Leute, die von einem abhängig sind. Man flüchtet nicht ins Ausland, wo einen keiner mehr findet, so wie Mose das gemacht hat, als er sich verstecken wollte. Oder so wie Jona das versucht hat, weil er dem Auftrag Gottes davonlaufen wollte. Das ist damit gemeint. Flüchte nicht vor deinen Verpflichtungen. Und weiter heißt es, jetzt kommt der dritte Punkt, sehr spannend. Da steht doch tatsächlich, freu dich innig am Herrn. Hättet ihr das gedacht? Das mit der Freude fällt uns nicht immer so leicht, oder? Ich muss mich da selber mit einschließen. Das habe ich schon am letzten Sonntag gesagt, wo ihr alle so gelacht habt. Wie war das nochmal mit der Freude an diesem positiven Frucht-Weizenmehl-Gemisch, das eigentlich Schwarzwälder Tierkirschtorte heißt? Das ist so ein simples Beispiel, ja? Freu dich von Herzen an den wirklich schönen Dingen, die da sind, die auch ein Geschenk von Gott sind. Ich bin nicht so der fröhlich dabei lächelnde Wonneproppen-Typ. Das habe ich ehrlich gesagt schon oft bedauert. Aber so bin ich nun mal. Und dann heißt es doch hier auch noch, freu dich innig am Herrn. Meine Güte, das ist schon echt viel verlangt, oder? Freu dich innig am Herrn. Das macht mich nachdenklich. Freude, na gut, aber dann auch noch innig? Huiuiui, das ist schon viel verlangt. Lass uns doch mal für einen Moment diese Herausforderung annehmen, wie das ausschauen kann. Ich denke, wir sind uns einig, dass eine innige Freude etwas im besten Sinne Herzergreifendes ist, oder? Das ist nicht so was Abstraktes, das man nach 35 Sekunden wieder zu den Akten gelegt hat. Innige Freude geht zu Herzen und nimmt auch das Herz mit. Das ist nicht so das Ding mit der angezogenen Handbremse. Diese innige Freude geht bis ganz tief innen und dann sprudelt sie wieder nach außen und man sieht es geradezu von außen, dass sich da jemand freut. Und ich lasse das auch durchdringen bis in mein Innerstes. Nehme das wahr und bringe das angemessen zum Ausdruck. Ich lasse mich auch ein auf die Dinge, die Gott vorbereitet hat in meinem Leben, die er mir widerfahren lässt. Ich lasse mich ein darauf, dass es vielleicht auch Überraschungen geben darf. Ich lasse mich darauf ein, dass die Wege Gottes vielleicht anders aussehen, als ich mir das vorgestellt habe in meinen Wunschträumen. Mose hat sich das nicht so vorgestellt, Jona hat sich das nicht so vorgestellt. Keiner von den Propheten, die Gott berufen hat, hat sich das so vorgestellt, dass das jetzt ausgerechnet sein Weg wäre. Sie haben sich auf dieses Abenteuer eingelassen und sind Gott gefolgt. Das Erstaunliche daran ist, dieser Sprung des Vertrauens in ein, ich sag mal, unbekanntes Land führt sie wirklich hinaus in die Weite. In diesem Moment eröffnen sich schier unendliche Möglichkeiten. Und zwar immer dann und ehrlicherweise auch erst dann, wenn ich nicht mehr so verbissen meinem eigenen Plan hinterherhektike. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn ich sage, okay, das war mein Plan, schauen wir mal, was Gott vorbereitet hat. Oder was er mir aufträgt zu tun. Ist ein Abenteuer, stimmt. Aber in dem Moment kommt Weite und tatsächlich auch große Freude in mein Leben rein. Und Ruhe. Eine freudige Erwartungshaltung. Ich bin gespannt auf die Dinge, die Gott tut und auf die Dinge, die Gott schon vorbereitet hat, dass ich sie erleben kann. Ihr Lieben, was kommt dabei raus? Vierter und letzter Punkt. Ganz schlicht, ganz einfach. Vertrau ihm, er wird es fügen. Hättet ihr das gedacht? Tatsächlich, dieser Psalm 37 ist randvoll angefüllt mit wirklich unerschütterlichem Gottvertrauen, könnte man denken. Wenn ich das so lese, wird mir fast schon ein bisschen schwummrig. Wie selbstverständlich der Psalmist davon ausgeht, dass der Fromme und der Gottesfürchtige am Ende eben doch auch der Gesegnete sein wird. Vers 4. Freu dich innig am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist fast schon ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, oder? Sag bloß, Gott stellt dir so eine Art Blankoscheck aus für jede Art von Erfolg- oder Wunschtraumerfüllung. Und dann noch, wenn man weiterliest, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen. Was ist das für ein geniales Vertrauen? Ja, gibt's denn da gar keine Zweifel oder Vorbehalte? Sag bloß, Gott will alle meine Wünsche erfüllen. Langsam. Ich will euch erklären, wie ich das verstehe. Zunächst mal ist hier ja wirklich ganz eindringlich die Rede von einem tatsächlich tiefen Gottvertrauen. Und von der Gewissheit, dass die Wege Gottes, die er mit mir geht, letztlich gute Wege sind. Alleine schon deswegen, weil der Herr, der lebendige Gott des Universums, an meiner Seite ist. Deswegen alleine sind das schon gute Wege. Das sind auch dann gute Wege, wenn ich das im Moment noch nicht so sehen kann. Denkt mal an Jona, als er da mitten auf dem See war und der Sturm war und das Schiff anfing zu sinken. Da war nicht so deutlich ersichtbar, dass Gott das alles segnen würde, oder? Zum Ende hin aber doch. Aber ganz anders, als Jona das auch nur ansatzweise hätte denken können. Aber Gott war da. Er hat es gefügt. Großer Segen geschah. Völlig ohne Zweifel. Also, tiefe Gewissheit, dass die Wege Gottes, die er mit mir geht, letztlich gut sind. Auch wenn ich das im Moment noch nicht sehen kann. Und auch wenn sich das im Moment noch nicht so anfühlt. Und machen wir uns nichts vor, wenn man gerade so richtig in der Patsche sitzt, kann man sich das schlecht vorstellen. Das stimmt. Und es wird noch schwieriger, wenn das nicht nur so ein vorübergehender Engpass ist, wo man denkt, naja, nächste Woche wird es besser, sondern wenn du so das Gefühl hast, hey, das ist schon ein Dauerzustand. Ich habe das schon seit Jahren so, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wenn dieses Elend zum Dauerzustand wird, dann sieht es nicht unbedingt so danach aus, als wenn Gott sich drum kümmert, oder? Das ist dann wirklich die Nagelprobe fürs Gottvertrauen. Aber natürlich geht es hier nicht um so eine Art Wunscherfüllungsmaschine. So wie beim Cola-Automat, oben 2 Euro rein, unten Dose raus. Nee, so läuft das dann nicht und wir wissen das auch. Hier ist nicht das Schlafenland garantiert. Nicht vergessen, die Fürsorge und die Treue und auf der anderen Seite der Segen Gottes sind eingebettet in einen weiteren Zusammenhang. Vertrau auf den Herrn. Ereifere dich nicht über die Übeltäter. Befiehl du deinen Weg dem Herrn an. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erhitze dich nicht über die Menschen, denen alles gelingt. In Klammern, denen alles besser gelingt, als es dir gelingt. Vermeide die Eifersucht. Und natürlich bleibe im Lande und bewahre die Treue. Alle diese Dinge beschreiben die Grundlagen unserer Gottesbeziehung. Hier ist das Grundvertrauen in die Fürsorge Gottes. Hier ist meine Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, selbst wenn das für mich vielleicht mühsam ist oder wenn es für mich unangenehme Folgen haben sollte. Ja, und hier ist auch eine gewisse Leidensbereitschaft, stimmt. Hier ist die Bereitschaft, mich auf die Wege Gottes einzulassen, auch wenn das Überraschungen mit sich bringt. So, und was kommt dabei raus? 4 Worte. Er wird es fügen. Das kommt dabei raus. Und dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Finde ich sehr faszinierend, dass das da steht. Ja, ihr Lieben, auch das kommt dabei raus. Tatsächlich, Gott, der Herr, wird dir auch den einen oder anderen Herzenswunsch erfüllen, den du hegst, den du ausgebrütet hast, der in deinem Inneren ist. Auch das geschieht. Der Herr tut dir Gutes und erfreut dein Herz. Warum? Einfach nur so. weil er dich lieb hat und weil du sein Kind bist und weil du ihm vertraust. Das kommt dabei raus. Das finde ich ganz großartig. Also, was können wir für eine Bestandsaufnahme machen? Eine gute. Wir dürfen dem Herrn vertrauen, ihm nachfolgen, bleiben in den Verantwortungen, die Gott uns hineingestellt hat, und wir werden merken, dass Gott uns seinen Weg führt. Mit Überraschungen, mit seinem Segen. Amen.